passiert hier bei uns immer professioneller. Ich grüße jetzt erstmal alle hier, die braun sind. Die haben schon gesehen, die in der Lautsprache sind, konnten das jetzt noch nicht sehen. Wir haben also heute Abend hier nicht nur Klavierbegleitung, sondern auch Klarinette. Frau Dorf ist da an der Klarinette. Und nun ist auch schon der Wunsch geäußert worden, dass wir nicht zwei Lieder singen, sondern drei. Also, thank you. Also 3 bis 5. Und dann später Vers 6 und die folgenden dann wieder in der Bibelarbeit, wie wir das ja hier gewohnt sind. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwor in meinen Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun gab er die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Und so hat er an anderer Stelle gesprochen vom 7. Tag. Und Gott ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Liebe Schwestern und Herren, wir haben jetzt schon letzte Woche mit diesem Wort Ruhe unsere Unruhe verbracht. Es ist immer wieder im Dreiklang. Wir reden einmal von der Sabbatruhe und dann über die Ruhe, die wir haben, wenn wir die Ruhe in Christus gefunden haben, aber dann letztendlich auch über die Ruhe, unsere letzte Ruhe, wenn wir hier auf dieser Erde zu Grabe getragen werden. In fast allen Religionen der Erde gibt es die Vorstellung, dass Gott oder ein Gott bei den Gottheiten im Jenseits ruht. Aber so kennt die Schrift und die Israel ihren Gott Jahwe nicht. Die Schrift lehrt uns im Psalm 121, 1 bis 4, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht leiten lassen und wer dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und das ist eben der Unterschied. Der Mensch darf ruhen und Gott will, dass er zur Ruhe kommt. Aber Gott selber ruht nicht. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Das heißt, der Mensch kann ruhen, weil Gott für ihn sorgt. Das ist dieses Gottvertrauen, das wir haben dürfen, dass wir uns entspannt zurücklehnen können, zu gewissen Zeiten, nicht rund um die Uhr, aber dann auch wissen dürfen, und jetzt sorgt Gott für mich. Das ist das Gebet beim Abendgehen, bevor wir zu Bette gehen, wo wir einfach auf uns verlassen können, dass jetzt der Herr für uns sorgen wird. Das ist aber auch das Gebet, wenn der Kühlschrank leer ist, und das gilt auch, dass wir getrost sein dürfen und einfach Gott das anbefehlen dürfen und können. Dass wir dann zur Ruhe kommen dürfen. Am deutlichsten sehen wir das natürlich in der Kurzform, dass Gott für uns sorgt an dem Sabbatgebot. Das ist das 4. Gebot, ganz wichtig vorne, welch vor allen anderen Bitten. Gedenke des Sabbatstages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Und dann die Begründung. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und das ist ein Stück Gottvertrauen, wenn ich nicht immer nur arbeite und trotzdem versorgt werde. Und jetzt muss man natürlich die Uhren ein wenig zurückstellen. Das wurde geschrieben, bevor es Hartz IV gab. Und das stand schon lange fest, bevor es Krankenversicherung und Sozialversicherung gab. Das ist einfach dieses, was Gott seinem Volk gesagt hat, die sollen ruhen. Und das hat auch jetzt nichts mit unseren Gewerkschaften zu tun, dass die dann sagen, wir brauchen mal ein wenig Pause. Das ist ja ganz anders. Wir wollen uns ja diese Ruhetage wegnehmen. Die Feiertage sollen ja weniger werden. Und der verkaufsoffene Sonntag ist ja nur ein Beispiel davon, wie wir nicht mehr ruhen sollen, sondern wie wir Geld ausgeben sollen, wie wir zur Hektik verfallen sollen. Und diese wirtschaftlichen Interessen, da möchte ich aber jetzt nicht drauf eingehen, hat zwischenzeitlich mehr Einfluss als die Kirche und das wird in verschiedenen Schattierungen immer deutlich. Der Mensch ist nach dem Schöpfungsbericht Mittelpunkt gewesen. Adam und Eva waren einmal Mittelpunkt um allen herum, standen sie in der Mitte. Und zwischenzeitlich sind sie ganz abgerückt. Und wir sind nur noch da als Konsumgüter oder wir sollen noch die Konsumgüter kaufen, damit die Wirtschaft boomt. Das ist der Mittelpunkt. 2. Mose 14, 13, 14. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Und er folgt das Geheimnis: Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und so war es dann auch. Und so ist es eigentlich auch. Wenn der Herr für uns streitet, wenn der Herr für uns kämpft, dann können wir stille sein. Und es ist auch bei den Propheten, besonders bei Jesaja, so, das Merkmal der Sünde ist die Ruhelosigkeit. Und das ist eben sein Hauptthema, dass das Volk immer wieder zurückfinden soll, dass sie Gott vertrauen sollen. Also, Ruhe ist ein Heilsgut, das Gott seinem Volk verheißt. Gemeint ist hier in diesem konkreten Fall die Ruhe nach der Wüstenwanderung, aber auch die Ruhe vor den Feinden rings um Israel. Jesus nimmt im Neuen Testament dieses Beispiel der Ruhe auch wieder auf. Er hat da verschiedene Gleichnisse, wo er es benutzt und so deutlich macht. Ich finde das in Markus 4, 26 bis 29 am deutlichsten. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie mit dem Menschen Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht, denn von selbst bringt die Erde Frucht, zunächst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Das ist das Geheimnis. Womit beginnt die Ernte? Mit dem Pflügen des Ackers. Das ist die Beginn, das ist der Beginn der Ernte. Und alles, was danach geschieht, ist ein Geheimnis. Wenn wir diesen Samenkorn ausbuddeln würden und würden schauen, was da gerade geschieht, dann werden wir alles wieder zerstören. Aber wir müssen jetzt vertrauen, dass das Gesäte aufgeht, dass dieser Same aufgeht. Und in den neutestamentlichen Briefen ist es vor allem der Hebräerbrief, der davon spricht, dass wir zur verheißenen Ruhe kommen sollen. Den Abschnitt, den wir letzte Woche bedacht haben und den wir heute fortsetzen werden, nimmt der Verfasser hier nochmal diese Tradition aus 5. Mose. Da sagt Mose: Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe und zum Erbteil gekommen, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Oder dann auch in 5. Mose 25: Wenn nun der Herr, dein Gott, dich vor allem deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt in dem Lande und so weiter. Also Mose hat immer noch diese Schau: Das wird noch kommen, das kommt auf euch zu. Und das ist alles was ganz Wichtiges. Aber das, was voransteht, ist dieser Glaubensgehorsam. Dass sie sich darauf, auf die Stimme Gottes, vertrauen und das Handeln umsetzen, was er von ihnen hat. Ruhe ist eine Ruhe von den eigenen Werken. So wie wir jetzt auch hier sitzen, wir können zu Hause bestimmt noch etwas erledigen. Da gibt es bestimmt noch etwas, was man reparieren könnte oder was man richten könnte oder vorbereiten könnte. Aber dass wir jetzt zur Ruhe gekommen sind, dass wir jetzt hier sind, ist ein Zeichen, dass uns diese Ruhe und diese Gemeinschaft auch wichtig ist. Die Ruhe im Hebräerbrief ist kein Ausatmen. Das ist Anapausis, das ist Ausatmen oder Aufatmen. Jesus weiß darum. Wir lesen das in Markus 6 bei der Speisung der 6000. Da sagt er: Geht hier an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Ihr kennt alle diese Geschichte, muss ich jetzt nicht erzählen. Aber Jesus geht auch diese menschlichen Bedürfnisse ein. Und ich habe das letzte Woche schon gesagt, auch heute nochmal: Es gibt in der Schrift viel mehr Hinweise, dass wir ruhen sollen, als dass wir arbeiten sollen. Es gibt natürlich in Sprüchen, ne? Geht zur Ameise, du Faul, und lerne von ihr, gibt es viele andere Sachen. Aber es gibt viel mehr Gebote, zur Ruhe zu kommen. Denkt an die Geschwister, die beiden Schwestern, Maria und Martha. Da haben sie gerade dran gedacht. Okay, sie hat das Richtige gemacht. Sie hat jetzt mal Pause gemacht. Ganz wichtig natürlich auch am Herzen stehen, was nur der Magen. Aber da musste man mal ruhen. Und das ist wirklich so, dass wir uns in dieser Hektik Zigarette in der einen Hand und Kaffee to go und Handy in der anderen und die sind voll ausgelastet. Und dann im Zug hören sie Musik und lesen ein Buch gleichzeitig. Das kann ich alles machen. Aber das ist auch wahrscheinlich gar nicht so, wo ich veranlagt bin. Also diese Ruhe, wovon der Hebräerbrief spricht, ist nicht an der Pause, ist das Ausatmen, sondern er spricht von dem Ausruhen. Das ist keine Pause. Wir sollen ausruhen, wir sollen mal eine Pause machen, wir sollen mal eine Zeit einlegen. Vers 3 nochmal, wenn wir glauben, gehen wir ein in die Ruhe. Und diese Ruhe, die uns hier der Hebräerbrief verspricht, ist die Ruhe von den Werken. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Das ist dann die Ruhe natürlich, wo wir die Sabbatruhe haben, wo Gott ruht, seine Ruhe. Aber der Glaube macht hier einen Unterschied. Der Glaube ist einfach der, den der Briefempfänger ermutigt, Glauben zu halten. Und durch den Halten des Glaubens auch in die Ruhe reinkommen. Und das Tröstliche entdecken wir dann gleich in Vers 4. Die Ruhe ist vorbereitet. Nun waren ja die Werke vor am Beginn der Welt fertig. Denn so hat er Gott an anderer Stelle gesprochen vom siebten Tag. Und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Doch an dieser Stelle, wir sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Die Schöpfungsruhe weist auf die Vollendung des Werkes Gottes hin. Gott hat 6 Tage gearbeitet und dann hat er geruht. Und diese Erlösungsruhe, wovon hier der Hebräerbrief spricht, wurde durch Christus vollendet, durch den Messias vollendet. Wir haben eigentlich nichts mehr zu tun. Es ist mit den Worten am Kreuz alles vollbracht. Es ist fertig. Es wartet auf uns. Wir müssen nichts mehr tun. Natürlich haben wir unsere täglichen Aufgaben. Natürlich sind wir gefordert, an dem Alltag teilzunehmen. Das darf nicht missverstanden werden. Aber wir können an dem Erlösungswerk nichts mehr tun. Wir können es jetzt nur noch aus Gnade annehmen. Und das ist, worauf wir uns freuen dürfen. Dass das Werk abgeschlossen ist und fertig ist. Und die Erlösten, die das glauben, dürfen sich jetzt in der Geborgenheit des lebendigen Gottes dann ausruhen. Dann dürfen wir einmal richtig ausruhen an seiner Brust. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir hier dein Wort haben, dass wir deine Zusagen haben. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns helfen möchtest, in deinen Zusagen vertrauter zu werden, dass wir sie mehr in Anspruch nehmen und dass wir uns nicht so von dem Zeitgeist beeinflussen lassen. Und danke, dass du jetzt auch gegenwärtig bist, wie wir es im Lied gerade gesungen haben und dass du uns auch den weiteren Abend über segnen möchtest. Amen. Ja, auf vielfachen Wunsch werden wir jetzt noch ein Lied singen. Aber fast weiß ich noch nicht. Was sind wir jetzt?
477.
14, wo das Volk 12 Botschafter aussendet. 10 sagen, es geht nicht, 2 sagen, das schaffen wir mit Gottes Hilfe. Aber diese 10 reisen alle wieder zurück. Und sie wollen zurück und deswegen müssen sie in der Wüste sterben und kommen nicht in diese verheißene Ruhe. Und dann haben wir diese Einladung, aber hier sie bleibt. Gott hat diese Einladung ausgesprochen. Und sie bleibt bestehen. Und das sehen wir dann auch hier bei König David, dass er noch einmal wieder von dieser Ruhe spricht. Und die, denen es zuerst verkündet ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute. Und spricht nach so langer Zeit durch Davids Wegen gesagt: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herz. Das Schöne ist bei diesem Heute, das meinte es damals, aber es meint eben auch heute. Und wenn ihr das morgen wieder liest, dann meint es auch wieder heute. Es ist heute, wenn ich die Stimme Gottes höre, wann immer ich sie höre, auch wo immer ich sie höre, ob es jetzt hier im Raum ist oder am Lautsprecher oder in Afrika oder in Asien oder auf dem Schiff oder im Flugzeug, wo immer ich sie höre, da ist heute und da ist, wo Gott zu mir redet. Und das ist das Ermutigende hier, dass diese Briefempfänger zu dieser geistlichen Reife kommen sollen und dann in das Glaubensleben der Glaubensruhe einzutreten. Aber wie gesagt, diese Betonung liegt auf heute. Ob ich das in der Wüste höre oder ob ich es hier höre, ob ich es im Kinderzimmer höre oder auf dem Sterbebett, es ist das heute, wo ich dann glauben muss. Und für die Wüstengeneration war das Kadesh Barnea. Ihr habt sicherlich schon 4. Mose 13, 14 gelesen. Ihr kennt jetzt diese Geschichte. Für den Gläubigen der damaligen Zeit, die lebten ungefähr 70 Jahre nach Christus. Und das war ungefähr die Zeit, wo der Tempel später zerstört wurde. Dann war für sie es heute. Und heute ist für uns heute. Und dann folgt in Vers 8 diese Illustration. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Das Angebot der Ruhe ist gültig. Vers 8. Josua hat die Kinder Israels nicht zu der geistlichen Ruhe gebracht. Das Land Israel entsprach nicht der völligen Ruhe, die von seinem Volk vorgesehen hatte. Und dass Israel bis heute nicht zur Ruhe gekommen ist, das haben wir spätestens letzten Dienstag am 18. Oktober neu erkennen müssen, dass als während des Gebets 4 Juden in einer Synagoge getötet wurden. Und alles, was eben damit zu tun hat, ist ein Zeichen, dass Israel noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Sie sind zwar im Land, aber die ganzen äußeren Umstände sind nicht so, dass sie zur Ruhe gekommen sind. Wobei wir natürlich bedenken müssen, was uns durch den Medien hier zugetragen wird, ist immer nur ein Teil von dem, was auch in Wirklichkeit geschieht. Da gibt es sicherlich viel mehr. Aber kommen wir zurück aus Vers 8 und Josua. Josua gab den Israeliten seine gewisse Kanaanruhe. Da lesen wir in 21,44 bei Josua. Und der Herr gab ihm Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern sie alle hatte alle ihre Feinde in ihre Hände gegeben. Oder in Josua 22,4, weil nun der Herr, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie er sie ihm zu uns gesagt hat, und so weiter. Oder in Josua 23,1, und nach langer Zeit, als der Herr Israel Ruhe gegeben hatte. Aber der immer der Herr hatte die Ruhe gegeben. Und das ist, was wir einfach hier erkennen müssen. Und doch war es nicht die Art der geistlichen Ruhe, die der Messias bringen konnte. Und dann kommen wir jetzt auch in diesem Vers und in den Versen wieder von der Kanaan-Ruhe zur Sabbatruhe. Vers 9. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und der Schreiber des Briefes benutzt hier ein Wort, das vor der Abfassung des Hebräerbriefes unbekannt war, aber danach in der frühchristlichen Literatur überall und häufig zu lesen war. Es geht um das Sabbatismus. Es geht also nicht um die Einhaltung des Sabbats, aber es geht um die Art und Weise, wie sie den Sabbat feiern. Es geht auch nicht das Aufführen der Aktivitäten, sondern die Möglichkeit, Gott während des Sabbats zu feiern. Das heißt also, besondere Opfer anzunehmen und für die Fürsorge Gottes einfach zu danken. Diese Sabbatruhe geht über diese eingebüßte Ruhe hinaus. Und diese Sabbatruhe überstreckt auch die Ruhe Josuas und David. Die Sabbatruhe ist dann ein Beispiel, ein Typus, in Christus oder wenn wir im Glauben festhalten. Das sehen wir dann in Vers 10. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Dieser Christ hat von seinen Werken abgelassen, so wie auch Gott von seinen Werken abgelassen hat. Gott hat nach 6 Tagen einfach einen Punkt gesetzt und jetzt ist genug. Und hat geruht. Und genauso ist es bei den Christen. Der Christ ist auch an irgendeinem Punkt, wo er sagt, und jetzt ist genug, es gäbe noch so viel zu tun. Aber jetzt ist genug. Jetzt kann ich mit ruhigem Gewissen mein Licht ausschalten und zur Ruhe gehen. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier beibehalten. Denn wenn wir weitermachen, dann geht es wieder um unser eigenes Bemühen. Dann müssen wir ja noch etwas tun, damit wir gerettet werden. Und das müssen wir auch wieder erkennen, wie viel müssen wir tun, im Glaubensleben zuzunehmen und wo müssen wir uns die Gnade wieder schenken lassen. Und dann muss ich als Christ lernen, auf Gott zu vertrauen, dass er mich durchträgt. Und dann teilt Gott diese Ruhe in diesen uns bekannten 3 Zeitformen ein, die Vergangenheit, das war die Errettung. Das war, wo wir erkannt haben, so kann es nicht weitergehen, ich brauche Hilfe. Das ist dann die Gegenwart und diese geistliche Reife, in der wir stehen und die Zukunft, die Hoffnung, die wir haben, die wir als Gläubige in uns tragen werden, diese Hoffnung zur Ruhe zu kommen bei ihm selber. Das ist Vers 11. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Und es ist eben dieses Vertrauen auf Gott, dass wir nicht dagegenüber ungehorsam werden, sondern dass wir ihm zutrauen, dass er die Dinge bewegen kann, die wir nicht schaffen. Und wenn auch er die Dinge nicht ändert oder die Situation nicht ändert, dass er uns die Kraft gibt, durchzuhalten, unter diesem Druck, unter dem wir stehen. Auch das ist ein Geheimnis, dass wir diese Kraft besitzen können, dann im Stress oder bei all dem, was um uns geschieht, einfach entspannt, ruhig zu sein. Nicht, weil wir gerne wünschen oder nicht, weil wir wünschen, es wäre anders, aber weil wir einfach erkennen können, im Augenblick muss ich mir damit Genüge geben lassen. Das beste Beispiel ist natürlich bei Krankheit immer wieder der Apostel Paulus, der andere Menschen heilen kann, aber selber sich an der Gnade Gottes genügen lassen muss. Und das ist auch etwas, was wir annehmen müssen, wenn Leid sich nicht ändert. Wenn sie und wir nicht vorwärts schreiten, kommen wir eben nicht zu dieser Ruhe, die uns da verheißen ist. Und jetzt wird spannend in Vers 12. Und das Ganze wird begründet mit denn. Das ist was ganz Wichtiges, was wir einfach mal erkennen müssen. Denn das Wort Gottes ist lebendig, kommt er gleich zu. Wenn wir in der Schrift etwas finden, wie mit denn oder dennoch, Zeiten lebendig, weil Gott lebendig ist. Wir schauen uns einmal Vers 12 an. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und bringt durch, bis es scheidet Seele und Geist auf Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Weil nun das Wort Gottes lebendig und wirksam ist, wird uns das Wort Gottes auch irgendwann zur Rechenschaft ziehen. Es wird dasselbe Wort sein. Das Schreckliche ist einfach, dass die Spötter das Wort Gottes ja auch kennen. Sie benutzen es, um uns damit zu verletzen. Sie kennen es. Und das Wort Gottes wird einmal Gerichtsgegenstand sein. Das könnt ihr nachlesen in Römer 1, die Verse 18 und folgende. Da gibt sie Gott dahin, weil sie es wussten und nicht getan haben. Und das ist Gericht. Wenn Gott Menschen dahin gibt, dann können sie es auch nicht mehr ändern. Es war nicht Unwissenheit. Sie wussten, jetzt lest man das zu Hause als Hausaufgabe, Römer 1, 18 bis 38, also die folgenden einfach, weil nur alles aufgeschrieben wird, was uns heutzutage beschäftigt. Es ist aktueller als die Bildzeitung von morgen. Da steht alles drin. Und weil sie es gewusst haben und nichts getan haben, deswegen hat Gott sie dahingegeben. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu Vers 12. Wie das Wort Gottes wird, wird in verschiedener Weise deutlich. Das Erste, was wir lernen, das Wort Gottes ist lebendig. Warum ist das lebendig? Es kommt von einem lebendigen Gott. Und es entspricht dem Wesen Gottes, lebendig zu sein. Und somit hat es also das Wort Gottes hat Anteil an dem Wesen Gottes. Und so beginnt ja auch die Schrift. Gott sprach und es ward. Oder in den Psalmen, er gebietet und so steht es da. Also wenn Gott etwas sagt, dann ist Bewegung da, dann geschieht etwas. Das Wort Gottes kann einen geistlich Toten lebendig machen. Sehen wir mit Epheserbrief. Dass wir auf einmal erweckt werden durch das Wort Gottes. Es gibt viele Beispiele, auch viele Bilder in der Schrift, wo das Wort Gottes der Hammer ist, wo das Wort Gottes Same ist, wo das Wort Gottes Spiegel ist, wo das Wort Gottes immer etwas ist, was wir verstehen können, wie es wird. Aber eins ist klar, es ist lebendig. Und dass das Wort Gottes lebendig ist, davon können wir jetzt in der Geschichte viele Beispiele nennen. Ich habe mich für eins besonders entschieden, weil es mich ein bisschen mit meiner afrikanischen Vergangenheit anspricht. Das ist von John Newton. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder von ihm gehört habt. Er war, John Newton, war Kapitän auf einem Sklavenschiff. Und er geriet am 10. Mai 1748 in einen ganz schweren Sturm in ganz großer Seenot. Und da rief er Gott an. Aber anders wie bei vielen anderen, die Gott in der Not anrufen, hat er auch seine Gelübde erfüllt. Und John Newton hat von da an als Kapitän des Sklavenschiffes eine Rettung erlebt. Für sich und hat angefangen, die Sklaven anders zu behandeln. Aber das war noch nicht alles. Jahre später hat er seinen Beruf als Kapitän aufgegeben und hat mit Wilhelm Wilberforce gegen den Sklavenhandel gekämpft. Und er hat das Lied geschrieben, The Amazing Grace. Und er verachtet er und benennt aus Epheser 2, 8 die Gnade Gottes und dann Johannes 9, 26, 25, die Geschichte von dem Blinden. Dann holt er auf einmal die Gnade Gottes, die ihn erreicht hat, als Kapitän von einem Sklavenschiff gegen Sklaverei zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, dass er blind war. Und Gott hat ihm die Augen geöffnet. Und wenn das so ist, dann ist auch das Wort Gottes die geistliche Augensalbe für unsere Augen, dass wir die Wahrheit und die Wunder sehen können, die Gott. Aber das können wir nur, wenn wir von dem Wort auf der ergriffen werden. Er hat also dann das Lied geschrieben, Amazing Grace, und das, was eigentlich außergewöhnlich ist, er war Sklavenhändler, er war Europäer. Und die afroamerikanischen Spiritual- und Gospel-Szene hat dieses Lied übernommen. Es wird veröffentlicht wurde. Es ist immer noch ein Lied, was Menschen bewegt. Aber das fängt an mit Amazing Grace, unaussprechliche Gnade. Das ist nicht etwas, was wir verstehen. Aber das ist Wort Gottes. Es ist wirkt, es ist wirksam, es ist mächtig. Im Griechischen heißt es da, es ist Energie, also es ist der Ursprung für das deutsche Wort Energie. Wir haben jetzt zum Beispiel auch das deutsche Wort Dynamit, kommt von Dynamis. Das ist, wo etwas aufgebrochen wird. Und das ist eben mit dem Wort Gottes. Das wirkt auf zwei Seiten. Das wirkt einmal moralisch, aber auch geistlich. Moralisch einfach in dem Bereich, dass ich die Disziplin meines Alltags angehe, aber auch geistlich, dass ich Ämter in der Gemeinde übernehme oder andere Tätigkeiten tue, wo ich einfach geistlich geprägt dann von diesem Wort erreicht werde. Das dritte, Gottes Wort ist aktiv. Es verändert die Menschen. Auch heute Abend, während wir hier im Raum sind und zuhören und anderen den Lautsprechern zuhören, ist das Wort Gottes aktiv. Es verändert. Es wird den einen Menschen weich machen und empfänglich machen. Und dasselbe Wort wird den einen hart machen, dass er abstumpft. Das ist aber das schönste Beispiel, was ich so in Afrika erlebt habe, gerade an diesem Punkt. Da scheint ja nur eine Sonne. Es gibt ja nicht mehrere Sonnen, es scheint diese eine Sonne über Afrika. Und die eine Sonne macht genau das, was das Wort Gottes macht. Sie macht hart und weich. Wenn die Afrikaner dann ihre Hütten bauen, also mehr im ländlichen Bereich, dann nehmen sie die Erde und vermixen das mit ein wenig Wasser. Und dann wird daraus ein Gemisch, dass dann um einen Holzstamm herum so ein Haus, so ein Gebäude wird. Und dann scheint diese Sonne vom Himmel. Und dann wird aus diesem Matsch, aus diesem Schlamm harter Leben, sodass bei der nächsten Regenzeit das Haus auf jeden Fall standhalten wird. Das ist diese Sonne, die das scheint, die trocknet das richtig aus. Und dann sitzen wir zu Hause am Tisch und meine Frau macht den Kühlschrank auf. Die Butter war immer im Kühlschrank. Da kommt diese Butter auf den Tisch und diese selbe Sonne macht diese Butter weich. Es ist dieselbe Sonne und es ist genauso wie mit dem Wort Gottes. Es ist dasselbe Wort Gottes, was Menschenherz warm und heiß macht und andere kalt und lau. Aber es geht weiter. Gottes Wort ist scharf. Es ist die schärfste Waffe. Es ist wie ein Schwert. Die Apostel Paulus nimmt das dann in Epheser 6. Nehmt den Helm des Heils. Den Helm brauchen wir für unsere Gedanken, damit unser Kopf geschützt ist. Und dann das Schwert des Geistes. Und was ist das Schwert des Geistes? Das Wort Gottes. Das ist es. Den brauchen wir gar nicht. Den Helm, damit unsere Gedanken geschützt sind. Und dann Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und was macht es? Es dringt durch. Es durchbohrt. Es bohrt zwischen Geist und Seele, Mark und Bein. Das Wort Gottes ist noch etwas. Es ist Richter. Es richtet unsere Gedanken. Und das Wort Gottes richtet unsere Gesinnung. Und es unterscheidet, was ein Mensch denkt und warum ein Mensch so denkt. Also ich kann zum Beispiel durch meine Erbsünde bedingt, denke ich vielleicht falsch. Aus irgendwelchen Gründen denke ich falsch. Aber dann kann ich auch falsch denken, weil ich in Sünde beharre, weil ich einfach gar nicht anders will. Und das richtet das Wort Gottes. Das richtet diese Gedanken, die in mir sind. Und dann, was ich schon sagte, das Wort Gottes wird die Menschen einmal zur Rechenschaft ziehen. In der Wüste war ihnen gesagt worden, schaut euch das Land an. Und dann haben sie sich gegen das Wort Gottes entschieden, weil Gott gesagt hat, ich will euch dieses Land geben. Und haben sich dagegen entschieden. Und das wird wurde gerichtet. Und was dann folgt hier in Vers 13, und kein Geschöpf ist in ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wenn wir jetzt noch Zeit haben, nach dem Römer 1 zu lesen, dann würde ich auch nochmal ermutigen, Psalm 139 zu lesen. Da geht es um Gottes Allwissenheit, um Gottes Allgegenwart, Allwirksamkeit und Heiligkeit. Also Psalm 139 würde uns auch nochmal deutlich machen, dass ich vor Gott soll uns Mut machen, dass er uns sieht, dass er um uns weiß. Dass wir uns nicht groß erklären müssen, sondern dass er uns kennt von Mutterleib und er sogar schon vorher kannte er uns. Das ist dieses Vertraute, dass Gott das nicht entgeht. Dass er sich nicht nur um die obere Schicht kümmert, sondern auch um uns Kleineren und Geringeren. Dieser Brief wurde jetzt den Judenchristen geschrieben, die in Versuchung standen, zum Judentum zurückzukehren, zum Tempel zurück. Ich habe da eine Geschichte gelesen, die mich doch da auch ein wenig gerührt hat. Das war halt in der Zeit, wo Nero in Rom die Christen grausam verfolgt und wo die Christen dann, das ist eine Geschichte, also keine wahre Begebenheit, wo die Christen dann eigentlich nur noch warten, dass sie in der Arena zur Belustigung vorgesetzt werden, den Löwen zum Fraß. Und die Christen sind dann um Petrus versammelt und bitten Petrus, dass er die Stadt schnell verlassen möchte, um das Leben zu retten und auch die Gemeinden, die noch draußen sind. Und so schleicht Petrus heimlich aus der Stadt. Und als er aus der Stadt rauskommt, hat er auf einmal eine Vision. Und er sieht den auferstandenen Herrn, der fragt ihn: Petrus, wo gehst du hin? Und dann antwortet Jesus zu ihm: Ich gehe in die Stadt, um mit den Menschen zu leiden und zu sterben. Und da erkennt Petrus, dass sein Platz genau da ist und er geht wieder zurück. Manchmal ist das Leid vorgesehen auch für uns und wir kommen aus dieser Umklammerung nicht raus. Während wir hier sitzen in aller Freiheit, wird in Nordkorea und in vielen anderen der Teilen Menschen während ihres christlichen Glaubens verfolgt. Also genauso eine Realität, die wir annehmen müssen und lernen müssen. Warum, kann ich nicht erklären. Aber wir haben zumindest den Auftrag, für sie zu beten und an sie zu denken. Ich freue mich auch immer, das habe ich von meiner Frau gehört, hier diese Aktion mit dem Schuhkarton ist von uns groß angelaufen. Da werden sicherlich auch bei dem einen oder anderen Freunden Tränen kommen und Dankbarkeit sein, dass andere Menschen irgendwo in der Welt für sie etwas zusammengelegt. Aber Gebete sind mindestens genauso wichtig wie solche Geschenke oder Gaben zu Weihnachten, dass wir unsere Geschwister nicht allein lassen. Wie viele Jahre haben wir für Russland gebeten und die Geschwister, die dort verfolgt wurden, wie viele Geschichten haben wir gehört? Auch heute müssen wir davon ausgehen, dass in islamischen Ländern und auch in anderen Ländern Menschen verfolgt werden und des Glaubens werden. Auch das ist ein Teil, was Gott uns auferlegen kann. Und nochmal, diese Judenchristen, von denen wir hier im Hebräerbrief lesen, standen in der Gefahr, wegen dem Leiden zurückzukehren zum Judentum. Der Tempel war nicht weit weg, sie hätten sich da wunderbar unter den Menschen mischen können, aber sie hatten ja nun mal bekannt, dass sie zum Christus, zum Messias gehören. Deswegen hier dieser Weckruf. Und dann kommen wir jetzt in dem Folgenden zu dem dritten Hauptpfeiler des Judentums. Das erste haben wir ja gelernt, waren die Engel. Das zweite war Mose. Und der dritte Hauptpfeiler ist das hohe priesterliche Amt. Als wir Kapitel 2 waren, haben wir das schon von gelesen. Daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes. Oder in 3,1: Darum, ihr heiligen Brüder, ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, den wir bekennen, Jesus. Jetzt werden wir also ausführlich darüber informiert, dass Jesus dem levitischen Priestertum überlegen ist. Ich lese jetzt einmal Vers 14 bis 16 und jetzt fängt es gleich wieder mit einem ganz entscheidenden Wort an. Und das Wort ist hier auf Deutsch übersetzt mit weil. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben. Das heißt, wir haben ihn. Wir haben ihn, weil wir ihn haben. Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. So lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, besseren Heiligtum ausgefüllt. Und das neue Priestertum steht auf einer besseren Grundlage. Das heißt also, wenn die Juden damals, wie uns heute, an Jesus wenden, dann gehen wir gleich zur höchsten Instanz. Dann brauchen wir keine Vorbeter mehr, die uns irgendwie noch da hochbringen, sondern wir können uns direkt an Jesus wenden. Das ist jetzt frei übersetzt, aber Jesus ist immer erreichbar, er steht uns zur Verfügung. Da ist es nicht besetzt am Telefon. Er wird auch von seiner Sekretärin nicht verleugnet. Er ist da. Er tut diesen Priestertum. Was wir nicht erkennen können, hier in Augustus hier an der Stelle erklären, es gibt verschiedene Stufen im Himmel. Und Jesus ist jetzt da, dass er vor dem Vater direkt stehen kann und für uns Fürbitte tun kann. Noch einmal, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das ist zu Gläubigen geschrieben und die sollen jetzt festhalten an dem, was sie haben. Die Leser haben bei ihrer Taufe, bei ihrer Bekehrung sich zu Christus bekannt. Und jetzt sollen sie festhalten, dabei bleiben. Wenn wir Taufe, Konfirmation, Kommunion oder was auch immer hinter uns gebracht haben, dann haben wir auch ein Gelübde. Und daran sollen wir festhalten, daran sollen wir weitermachen. Das soll nicht das Oberkissen sein, das ist nur der Anfang. Genauso wie der Führerschein. Wer macht seinen Führerschein und hört dann auf, ihn zu benutzen? Und legt ihn zur Seite. Aber in der Kirche machen wir das. Wir haben unsere Konfirmationsurkunde und legen sie zur Seite und haben mit Kirche nichts mehr zu tun. Aber jetzt müssen wir als Christen erstmal Fahrpraxis bekommen. Jetzt müssen wir uns mal als Geschwister gegenseitig auf den Senkel gehen. Wir müssen uns reiben, absteuern, wachsen im Glauben. Fehler machen, Vergebung lernen, Barmherzigkeit empfangen, geduldig werden. Früchte des Heiligen Geistes müssen jetzt kommen. Genauso ist das hier. Wir haben ein Bekenntnis abgelegt und jetzt geht es dran zu bleiben. Festhalten bedeutet, woran wir bereits hängen, was wir bereits umklammert haben, dran zu bleiben. Wir haben ja schon etwas erfasst. Aber das wollen wir jetzt nicht loslassen. Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Da werden wir uns gleich nochmal einige Gedanken machen müssen. Jesus kann mitleiden. Das deutsche Wort leiden ist die Sympathie. Jesus kann mit jemandem leiden. Er trug die Beschränkungen, die mit der Menschheit verbunden sind. Jesus kennt soziale Einschränkungen. Und Jesus kennt auch menschliche Anfeindungen. Jesus kennt sogar ganz einfache, wahrscheinlich menschliche Verletzungen, Gewalt an Kindern und Sohn. Er kennt sicherlich von der Behörde Demütigung oder finanzielle Einschränkungen. Aber Jesus nochmal, das ist der Text hier, kennt Versuchungen, das ist tröstlich. Er kennt die Versuchung, aber er ist ihr nicht widerlegen. Und weil er versucht wurde, kann er mitfühlen mit denen, die versucht werden. Das ist ihm nicht fremd. Erinnert euch, dass ich am Anfang davon gesprochen habe, dass wir nicht einen Engel haben, sondern Jesus haben. Engel könnten uns nicht verstehen, weil sie in einer ganz anderen Art leben wie wir. Aber weil Jesus Mensch wurde, kann er menschliche Bedürfnisse verstehen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, was wir uns einfach deutlich machen müssen. Versuchung ist immer nur das, was ich auch wirklich tun könnte. Anders ausgedrückt, für mich wäre es keine Versuchung, aus Steine Brot zu machen. Ich kann es nicht. Aber für Jesus war das eine Versuchung. Er konnte das. Er konnte aus Steine Brot machen. Und er hat Hunger gehabt. Es wäre ganz einfach gewesen für ihn. Versuchung ist nur immer das, was ich auch wirklich realistisch tun kann. 3, 16 lernen wir, alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust, der Augenlust, aufwendiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Es ist also die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und Begierde des Hochmuts. Das sind aber nur die Prinzipien der Versuchung. Und diese Prinzipien, die kennt Jesus. Wie ich sagte, nach 40 Tagen Fasten muss ich nicht kennen, weil Jesus wirklich hungrig. Ich muss mal davon ausgehen, er war ganz Mensch wie wir. Weil jetzt war er wirklich hungrig. Und dann war es eine Versuchung, mal zu dem Stein zu sagen, das wäre ein Brot. Danach, das könnt ihr auch nachlesen, Lukas 4, danach sah er alle Reiche der Welt. Da habe ich gar nicht auf meinem Einkaufszettel. Da steht auch nicht mal ein Hausbrot drauf. Auch keine Versuchung für mich. Aber wenn Jesus diese ganzen Reiche der Welt angenommen hätte, dann wäre er reich gewesen, dann hätte ihm alles gehört. Aber er wäre nicht gehorsam gewesen. Das ist der Punkt. Er wäre reich gewesen, aber nicht gehorsam. Er hätte nie ein stellvertretendes Opfer gebracht. Dann hätte es ihm gut gegangen. Er hätte nicht leiden müssen. Er fiel es einfacher für ihn. Aber er wäre nicht gehorsam gewesen. Und dann die dritte Versuchung bei ihm, da stand er auf der Zinne des Tempels und sollte sich herabstürzen, um sich auf Gottes Wort zu verlassen, dass die Engel ihn auffangen würden. Und das ist natürlich das Prinzip des Hochmuts, das wir auf unserer Ebene auch nicht kennen. Aber Jesus widerstand diesen Prinzipien. Er widerstand ihnen. Und deswegen nochmal hier Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit der Zuversicht zu dem Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Der Sklavenhändler John Newton hatte Hilfe nötig. Und er hat um diese Gnade gerungen. Und Gott hat sie ihm geschenkt. Er hatte das Gelübde auch gegeben, was er gesprochen hat. Also, die Briefempfänger können hier das Leiden umgehen, indem sie zurückkehren. Aber jetzt besteht der Ausweg darin, Jesus, den hohen Priester, ganz vertrauensvoll in Anspruch zu nehmen. Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich denke, dass wir alle mal an einen Punkt kommen, wo wir Hilfe nötig haben. Wo wir diese Hilfe brauchen. Und da steht er uns zur Seite. Wenn wir im Leben strauchen, dann müssen wir uns auf diese Gnade berufen. Die Gnade wird gereicht, dafür müssen sie auch in Anspruch nehmen. Das ist kein Verzug. Ich starte so ein bisschen mit der Zeit. Ich würde noch gerne mit Kapitel 5 beginnen. Lass mir noch die ersten Verse lesen. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für den Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und lehren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er wie für das Volk so auch für sich selbst Opfer für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst in hochpriesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Ich werde das jetzt noch einmal überfliegen, damit wir so einen kleinen Einstieg hier schon mal bekommen und dann auch zu Hause dran arbeiten. Das Erste, was wir hier lernen, denn jeder Hohepriester, der von Menschen genommen wird, der Hohepriester muss ein Mensch sein. Es hilft nichts, wenn ein Engel ein Hohepriester ist. Es muss ein Mensch sein. Der Hohepriester muss Gaben und Schlachtopfer bringen. Wenn wir das Alte Testament so ein bisschen jetzt kennen, dann wissen wir, was der Hohepriester getan hat. Der Hohepriester muss Anteil und Mitgefühl besitzen. Der Hohepriester muss von Gott ernannt werden. Niemand kann sich da selber berufen, sondern er muss berufen werden. So sehen wir das bei Aaron und so sehen wir das auch bei Jesus, dass er sich nicht selbst um dieses Amt bemüht hat. Aber das Christliche, was wir heute Abend einfach mitnehmen wollen, Tatsache, dass das Wort Gottes lebendig ist. Dass das Wort Gottes aktiv ist, dass das Dinge verändert und bewirkt. Und das Zweite, was wir heute Abend mitnehmen können, ist die Tatsache, dass Jesus als Mensch in menschlichen Versuchungen geraten ist. Und deswegen weiß er ganz genau, was das bedeutet, Fleischeslust, Augenslust oder auch hoffärtiges Leben. Das kennt er. Und er wurde versucht, bis aufs Tiefste vom Satan selber. Und das über einen längeren Zeitraum, nicht nur einmal kurzfristig. Das heißt also, wenn wir ihm unser Herz ausschütten, wenn wir ihm das sagen, was wir empfinden, dann wird er das verstehen. Er lebt nicht in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt. Er lebt nicht auf einem anderen Planeten. Er hat hier gelebt. Er weiß, was Stürme sind. Er weiß, was Müdigkeit ist. Er weiß, was Hunger ist. Er weiß, was Enttäuschung ist, wenn Menschen, mit denen man 3 Jahre zusammengelebt hat, sagt, die kenne ich ja gar nicht. Das weiß er. Er weiß auch, was Schmerzen sind. Da kommen wir dann später noch zu, weil er selber geweint hat. Er kennt diese Emotionen. Und deswegen, weil er so ist, wie er ist, wäre es schade,